Stirn sind so Maler und die malen dann irgendwie so eine nette Karikatur von einem. Also wenn du das nicht machst, kannst du weitermachen. Okay, ist gut. Ja, super. Ach, war das stimmt. Und das nicht schmecken. Ja, ich habe einen Bibelvers mitgebracht, der mir seit ein paar Wochen im Kopf oder im Herzen ist. Und ich bin mir davon überzeugt, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und irgendwann vor ein paar Wochen habe ich Wolfgang gefragt, ob ich reden kann, also am Freitag und heute. Und habe dann gemerkt, dass
das Thema oder das ist dieser Vers und so. Und der hat mit dem Tod von Storch auch zu tun, von sicherlich meiner Hilflosigkeit, von dem, was wir... ja, die meisten von euch waren auch da, auch auf der Beerdigung erlebt haben. Und ja, ich will einfach anfangen mit dieser Beschreibung von der Situation, wo wir alle zusammen am Friedhof waren, am Waldfriedhof in Reinshagen. Und mein Eindruck war einfach, dass keiner so richtig nach Hause gehen wollte, konnte oder hier auch zurück in den Kohlschock, sondern man hat, ich weiß nicht, ob ihr das Bild noch vor Augen habt, ganz viele Grüppchen da im Wald unter den Bäumen, hier ein paar gesehen, da ein paar gesehen und irgendwie ganz zögerlich nur sind wir auseinander gegangen oder haben uns dann hier später hier wieder getroffen. Und ja, ich will einfach diese Schwere der Situation, dieses Leid, diese Trauer einfach mal als ja, wie so ein, also als mein Gefühl oder euer Gefühl vielleicht auch so darstellen. Ihr könnt euch aber auch eine andere Situation nehmen aus eurem Leben, wo euch ein Schicksal ereilt hat, wo ihr etwas zu tragen habt, was ihr einfach auch ja mit Gott nicht zusammenbringen könnt und was uns irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also was sowohl menschlich als auch von der Glaubensseite einfach nicht in den Kopf geht und was vielleicht auch gar nicht in den Kopf gehen kann, was wir nicht begreifen können. Wenn ich über Storch nachdenke, dann ist es so als Mensch, als Freund, als Ehepartner, als jemand in dem Alter, menschlich, total unverständlich. Wenn wir dann und auch total ungerecht. Darüber hinaus, wenn wir über die geistliche Dimension sprechen, was Gott diesem Mann alles aufs Herz gelegt hat, was in seinem Kopf war, und was er uns für Gedanken mitgeteilt hat, wie er uns getragen hat, wie er uns geführt hat, auch als Gemeinde, oder was er für Bücher geschrieben hat. Es ist ja auch unerklärlich, warum Gott so jemanden aus dem Leben nimmt oder warum so jemand jetzt auf einmal nicht mehr da ist. Und wir bleiben einfach so, angesichts so einer Situation, die ich nicht erklären kann, so eine Fassungslosigkeit, ein Unverständnis, vielleicht auch ein Vorwurf Gott gegenüber oder einfach, ja, man ist dann, ich würde mal so sagen, menschlich mit seinem Latein am Ende. Da gibt's nichts mehr, was man sich gegenseitig sagen kann. Da gibt's nicht viel oder vielleicht auch gar nichts, was man Alex sagen kann, was man nahen Freunden sagen kann, den Eltern sagen kann und was man sich selbst auch sagen kann. Irgendwie alles drumherum, was man dann versucht, irgendwie anzugehen in seinem Leben oder so, hat aufgrund eines so schweren Leides oder einer so schweren Situation total, ja, irgendwie so eine Sinnlosigkeit, ja. Alles, was man anpackt, ist irgendwie überhaupt nicht in Relation zu bringen, weil der Kopf einfach nicht hinterherkommt oder das Herz schon erst recht nicht, weil es nicht erklärbar ist, weil es einfach uns total runterzieht. Ich will den Begriff fassungslos, der ist mir auch so im Kopf geblieben, nochmal beschreiben anhand einer Arbeit, die ich mal 2 Jahre lang gemacht habe. Ich habe in einer Firma gearbeitet, die stellte Komponenten zur Beleuchtung her und da haben wir ganz viel natürlich mit Fassungen zu tun. Und fassungslos, auch wenn das vielleicht ein witziges Bild ist, aber vielleicht erklärt das so ein bisschen, wenn wir fassungslos sind angesichts so einer Situation, dann haben wir den Halt verloren. Wir sind wie so ein Leuchtmittel, wie eine Glühbirne, die keine Fassung mehr hat. Die ist so wie sinnlos, wie fehl am Platze. Man kann sie nirgend mehr irgendwo reinschrauben. Sie leuchtet nicht, sie hat auch gar keinen Halt, sie hat den Rahmen verloren. Vielleicht findet ihr euch in diesem Bild auch einfacher wieder oder es ist leichter vielleicht ja dem zu folgen, was ich versuche zu sagen. Und da, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich nicht weiß, wohin mit meinem Schmerz, wohin mit meiner Trauer, wohin mit meinem Unverständnis, wohin mit meiner Wut, ja, da ist mir dieser Satz so eingefallen, wohin soll ich gehen? Und das ist eine Situation, wo Jesus irgendwann mal die Jünger fragt, aus anderen Gründen, Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch weggehen? Also irgendwo anders als zu Jesus hin? Und Petrus antwortet eben diesen Satz: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Steht in Johannes 6, Vers, 62, glaube ich. Und ich will mich an diesem Bibelvers, an dieser Frage, die Jesus den Jüngern stellt, ob sie auch weggehen wollen, und an dieser Antwort, die Simon Petrus Jesus sagt, einfach so an lang hangeln. Und vorher in der Bibel, in Johannes 6, also das ganze Kapitel, da fängt es an eigentlich mit der Speisung der 5000, ist wahrscheinlich ein Bild, was, oder eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Also wenn ich zwischendurch springe oder so, ihr den Faden verliert, dann fragt einfach oder ruft was rein oder so, das kann schon mal sein. Es fällt mir schwer, weil das so, dieser Vers irgendwie im Zusammenhang steht. Ich versuche es mal zu erklären. Also erst kommt diese Speisung der 5000. Jesus, und das waren nur Männer, die gezählt wurden früher in der Bibel, also insgesamt müssen das wahrscheinlich 10.000, 15.000 Menschen gewesen sein. Und Jesus bewirkt dieses Wunder von dem kleinen Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen und macht sie alle satt. Und es bleiben hinterher sogar noch, die Jünger gehen rum, damit nichts verkommt von dem Essen. Und es bleiben noch 12 Körbe übrig. Also ein tatsächliches Wunder. Die Menschenmenge ist begeistert und feiert eigentlich Jesus als so einen richtigen Helden, der es richtig gerockt hat. Ein Tag später, ich glaube einen Tag später, kurz Zeit später, predigt Jesus in der Synagoge in Kapernaum und spricht von sich als das Brot des Lebens. Also versucht den Menschen begreiflich zu machen, dass es noch mehr gibt als satt zu sein, als keinen Hunger zu haben. Es gibt noch mehr als ein menschliches Wunder zu tun. Und damit will ich wieder einen kleinen Sprung zurück machen, weswegen ich überhaupt diese Lebenssituation, die wir erlebt haben in den letzten Wochen, einfach gleichzubringen. Dass es wie 2 verschiedene Dimensionen gibt. Es gibt einmal dieses körperliche, leibliche vielleicht, wo wir für Heilung gebetet haben, wo diese Dinge passieren. Aber es gibt auch das, was einfach eine Dimension noch darüber ist, diesen Geist. Das, was Jesus den Menschen versucht hat, beizubringen in der Synagoge, dass es noch mehr gibt als satt zu sein, mehr gibt als ein Wunder, was wir fassen können, sondern ein Wunder, was in unserem Geist, was in unserem Herzen passiert. Genau, da stehen, also in dem Vers davor, also von der in der Synagoge steht, dass er das Brot Gottes ist, der aus dem Himmel gekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Da stehen noch ganz, ganz viel mehr Verse drin. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, dann lest euch Johannes Kapitel 6 mal durch. Das ist wirklich auch der Zusammenhang, total spannend. Und das ist der Punkt, wo diese Menschen, diese 15.000 oder so, überhaupt nicht drauf klarkommen. Also satt zu sein und so ein Wunder zu erleben und Jesus rockt was und so, das geht noch. Aber danach, das ist denen einfach too much. Also sein Geist, das Herz ansprechen zu lassen, das ist denen, also in der Bibel steht wortwörtlich, diese Rede war zu hart. Will ich aber auch nicht weiter dran mich aufhangen, nur dass ihr den Zusammenhang versteht. Und Jesus spricht dann zu diesen Übriggebliebenen. Man weiß nicht genau, ob sie 12 Jünger waren oder vielleicht sogar noch ein paar weniger. Auf jeden Fall war Judas zum Beispiel als Verräter sogar auch dabei. Und Jesus fragt, und er fragt irgendwie ganz offen diese Frage, wollt ihr auch gehen? Also nicht als ein Test, nicht als eine Prüfung, nicht als eine Provokation, die herauszufordern. Ja, ihr wollt jetzt bestimmt auch gehen, ne? Ihr feigen Säue. Oder ich hoffe doch sehr, dass ihr wenigstens bleibt, also wenn ihr wollt. Oder bleibt doch, war so schön mit euch, wir haben so viel erlebt. Oder geht nur, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Geht ruhig, geht mal gucken. Oder wenn ihr jetzt bleibt, dann werdet ihr euch nie vergessen. Ja, dann verspreche ich euch dies oder das. Und Jesus hätte ja genug Möglichkeiten gehabt, den Jüngern alles zu versprechen, wenn sie bei ihm bleiben. Und ich will das so in den Zusammenhang bringen mit dem, was wir erlebt haben, wo wir Dinge mit Gott nicht übereinkriegen, wo uns Leid oder irgendwas total erdrückt und wir das nicht hinkriegen. Jesus fragt nicht in Zusammenhang mit einer Lebenssituation, die wir haben, ob wir bei ihm bleiben wollen, ob wir mit ihm leben wollen, sondern unabhängig davon. Also Jesus zwingt keinen, er überwältigt keinen, er kauft keinen, er bietet sich nicht an, er macht auch keine Überredungsversuche und er verspricht auch nichts. Also Jesus ist wichtig, freiwillig und in Freiheit irgendwie sein Freund zu sein, mit ihm leben zu wollen. Und das ist auch eine Entscheidung für uns. Bei allem Leid, bei allem, was uns vielleicht abhält, bei allem, was wir nicht verstehen. Es ist nicht was wir erreichen müssen, nicht eine Prüfung, um zu irgendeiner Gang zu gehören, sondern Jesus fragt einfach nur so. Und Jesus hält es auch aus, einfach nur so zu fragen und unsere Antwort abzuwarten. Ja, ich meine, er hätte die Macht doch alles. Er könnte doch, ohne dass wir es merken würden oder ohne dass die Jünger das gemerkt hätten, hätte er irgendwie so suggestiv, manipulativ irgendwie die Frage so stellen können, dass die Antwort klar gewesen wäre. Oder sogar die Menschen so beeinflussen, dass sie einfach auch den Wunsch haben, bei ihm zu bleiben. Aber das macht er nicht. Er stellt sich, ich finde, wie so ein Loser dahin. Alle laufen weg. Ich meine, der hat ein Wahnsinnswunder getan. 15.000 Leute werden irgendwie satt und irgendwie 2 Tage später läuft fast alles weg und er hat noch 10 Männikes da sitzen oder 12. Und dann stellt er die Frage, wollt ihr auch gehen? Also stellt sich total zurück. Ich will nochmal auf dieses, auf das, was wir vielleicht nicht zusammenkriegen, das, was uns abhält, warum wir vielleicht gehen. Also ich habe ja gerade erklärt, warum diese 15.000 Leute, so viele von ihm weggegangen sind, weil sie es einfach nicht ertragen konnten. Und ich glaube, dass für uns heutzutage diese, wie ich eben angesprochen habe, ganz schwierigen Lebenssituationen uns oft davon abhalten oder uns abhalten können, irgendwie ja zu Jesus Ja zu sagen oder Jesus begegnen zu wollen, weil wir es einfach nicht zusammenkriegen, weil wir Wut empfinden, weil wir Trauer empfinden, weil wir es nicht kapieren, weil auch so ein Leid und so ein Elend passt doch nicht zu einem großen, liebenden, tollen Gott zusammen, den wir eigentlich predigen hier, den wir kennengelernt haben, den wir, mit dem wir leben wollen. Und ich will dazu sagen, dass es, wenn wir Leid erleben in unserem Leben, dass es für mich keinen Sinn macht, nach einem höheren Sinn dabei zu suchen und irgendwie denken, ja, das war da und dafür gut, ja, oder das hat Gott mir geschickt, damit ich das und das lerne. Ich glaube, dass Leid nicht dazu da ist, in erster Linie, um uns zu prüfen. Und ich glaube auch nicht, dass Gott uns Leid schickt, um uns irgendwie fertig zu machen, um uns, keine Ahnung, bis in die siebte Sohle irgendwie zu gucken, ob wir es überhaupt wert sind oder so. Sondern ich glaube, dass Jesus uns nur diese Frage stellt, wollt ihr auch gehen oder wollt ihr bei mir bleiben? Was wollt ihr eigentlich? Ich habe früher oft diesen Vers gehört, wenn sowas Schwieriges in meinem Leben war, also hat mein Vater das öfter gesagt, ja, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Also nach dem Motto so, also ich will diesen Vers, der ist jetzt aus dem Zusammenhang nicht schlecht machen, ich will auch den Inhalt nicht in Frage stellen oder so, aber das ist nicht der Zweck dazu. Wenn wir was daraus lernen aus schwierigen Situationen, dann ist das sicherlich sinnvoll, aber das ist nicht das, was Gott schickt, das ist nicht der Kern, das ist nicht der Grund. Und deswegen sollte uns das auch nicht abhalten, mit Gott leben zu wollen. Ja, oder so ein Vers wie denen, die Gott lieben, so als Zeugnis, ja, dass man denkt, okay, jetzt so wie, und ich kann das nachvollziehen, also diesen Anspruch, wenn man sowas Schreckliches in seinem Leben erlebt, dann denkt man oft, oder mich hat das oft dazu gezwungen sozusagen, ja, dann muss ich doch so möglichst fromm leben, damit die anderen wenigstens daran ein Beispiel an mir nehmen, dass ich das gut mache, diese schwierige Situation. Dass wir in der Pflege von einem Angehörigen oder auch in dem Sterben eines Angehörigen oder eines Freundes oder eines Partners irgendwie versuchen, ja, da irgendwie noch zu strahlen. Aber das ist nicht der Zweck oder das ist nicht der Grund. Und das ist auch nicht das, was Gott uns von uns fordert. Wenn das dabei rauskommt und wenn wir die Kraft dazu haben, die Gott auch schenkt, dann ist das gut. Aber ich will jetzt eigentlich nicht weiter auf diese Situation herumreiten. Ich wollte euch nur das nahelegen, warum, aus welcher Situation ich komme, warum Gott mir diesen Bibelvers aufs Herz gelegt hat, dass uns Dinge einfach abhalten, weil wir die nicht übereinkriegen mit diesem großen Gott, ja. Und ich finde, ich will eigentlich das, was mir Mut gemacht hat diese ganze Zeit, ist dieser Bibelvers oder diese Antwort, nicht die Frage von Jesus, sondern viel eher diese Antwort von Simon Petrus, wohin sollten wir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und es ist witzig, der Petrus antwortet nicht, ey Jesus, wir doch nicht, natürlich bleiben wir bei dir. Wir haben jetzt so 2 Jahre richtig was erlebt, warum sollten wir weggehen? Sondern er fängt direkt mit dieser Gegenfrage an, Herr, wohin sollten wir gehen? Also er fragt Jesus nach einer Alternative und ich finde, das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil er direkt weiterspricht. Und diese Gegenfrage von Petrus, die drückt ganz klar aus, es gibt keine Alternative, es ist einfach alternativlos. Und vielleicht ein Beispiel aus meiner Familie auch. Ein lieber Mensch, den wir auch verloren haben vor ein paar Jahren. Die Partnerin ist einfach, ja, ist ganz schwierig damit umzugehen, glaubt an glaubt nicht an Gott irgendwie, kann dem keinen irgendwie das nicht abgewinnen, spürt Gott einfach auch gar nicht. Und ich habe gemerkt, verglichen mit meiner Situation, wo unsere Tochter verstorben ist im letzten Jahr, dass diese Verarbeitung oder dieser Umgang damit, mit Trauer, mit diesem ganz Schwierigen, mit diesem Leid, mit diesem Unverständnis auch Gott gegenüber, ein Stück weit auch das Gleiche ist. Also ob wir glauben oder nicht glauben. Das, was wir im Leben erleben, müssen wir auch irgendwie verarbeiten und müssen wir auch unter die Füße kriegen. Und das ist menschlich auch manchmal eine tierische Herausforderung. Und ich habe es am Freitagabend auch gesagt, unter uns sind hier Menschen, die haben so ein Wunder von Gott erlebt. Oder wir alle haben, glaube ich, schon ein Wunder von Gott erlebt, wo wir gesehen haben, wie ein Mensch, vielleicht auch psychisch krank oder eine Herausforderung oder in Drogenabhängigkeit, tatsächlich von einer Sekunde auf die andere total geheilt wurde. Gott kann das. Und davon sind wir uns alle überzeugt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die langen Prozesse, ja, wo wir eine Therapie nötig haben, wo wir dran arbeiten müssen, ob wir an Gott glauben oder nicht, wo es schwerfällt, unser Schicksal oder unsere Lebensgeschichte, das, was uns begegnet, irgendwie unter die Füße zu kriegen. Aber ich meine, es wäre ja, nur weil es keine Alternative zu Jesus gibt oder nur weil es woanders nicht besser ist, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass es Sinn macht, auch bei Jesus zu bleiben. Also wir könnten uns ja jetzt auch rauspicken, was macht es anders oder was könnte es sein. Aber ich finde es natürlich, sonst stehe ich glaube ich nicht hier, viel schöner zu erwähnen, warum es sich tatsächlich lohnt, bei Jesus zu bleiben. Und dann komme ich wieder auf diese Antwort von Petrus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass ein paar Verse voran das Wort des Lebens, das Brot des Lebens, also Jesus was von sich sagt. Ja? Und ich will jetzt ein bisschen eingehen auf diese, was das bedeutet, Worte des ewigen Lebens. Die Worte des ewigen Lebens ist eben nicht das, was nur uns einmal kurz vielleicht eine Heilung schenkt oder so, ohne das jetzt mindern zu wollen. Die Menschen waren ja, die 15.000, auch total begeistert, als sie satt waren. Das wäre wahrscheinlich ein Riesenproblem gewesen, wenn es da nichts zu essen gegeben hätte. Also es ist nicht das, was momentan satt macht, was uns vielleicht über den Augenblick hebt, sondern Worte des ewigen Lebens ist das, wo wir nie wieder hungrig werden. In dem Abschnitt davor steht das lebendige Brot, das wahre Leben. Worte des ewigen Lebens ist etwas ohne Befristung, etwas, was Bestand hat, etwas mit Ewigkeitscharakter. Und wenn wir nicht mehr satt werden müssen, also die Verse davor heißt, wer von mir isst, wird nimmer, also wird keinen Hunger mehr haben. Und wer von mir trinkt, wird nimmer mehr dürsten. Und wer an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Und mit diesen Worten, mit dieser Antwort, die Petrus sagt, ist diese Überzeugung gekoppelt, ja, mit der ich eigentlich auch Jesus antworten möchte oder was ich euch weitergeben möchte. Diese Worte des ewigen Lebens. Das ist was, was mir vielleicht den Blick auch weiter lenkt nach vorne, wenn etwas länger ist, wenn etwas Bestand hat, wenn etwas einen Ewigkeitscharakter hat, ewig ist, dann, naja, das ist wie so eine Schnur, die ich glatt, die ich lang ziehe, dann schaffe ich es vielleicht, einen Tacken weiter nach vorne zu gucken. Und das ist in den Worten Jesu. Und wenn ich gesagt habe vorhin, dass die Worte des ewigen Lebens Bestand haben, dann überdauern sie. Und ich finde, da ist auch ein Trost drin. Sie überdauern auch das Leid. Sie überdauern auch die Situation, in der ich mich gerade befinde. Das, was mich total runterdrückt. Das, was mir schwerfällt, mit Gott in Zusammenhang zu bringen. Das, was mich zweifeln lässt. Das, ja. Diese Worte des ewigen Lebens sind eben nicht nur gesprochene Worte, die irgendjemand sagt, wo es darauf ankommt, wer sie sagt, in welchem Zusammenhang er sie sagt. Es sind auch keine nur gehörten Worte, wo es darauf ankommt, wer die hört, ja, in welcher Situation er die hört, wie er die gerade auffasst. Worte des ewigen Lebens sind eben nicht nur Worte, die vom ewigen Leben handeln, die schön klingen, die irgendwie so wie so Tugenden oder Moral, irgendwie so Weisheiten sind, sondern es sind Worte, die tatsächlich zum ewigen Leben führen. Und es sind Worte, die das ewige Leben bringen. Ich glaube, 4-5 Verse vorher, auch in diesem Zusammenhang, sagt Johannes, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Also sie sprechen mehr an als nur dieses vorübergehende Sattsein, sondern sie sprechen unser Geist an, sie sprechen unser Leben ein. Das sind Worte des ewigen Lebens. Die Bibel fängt schon an damit, ich glaube, im ersten Satz schon, und Gott war das Wort. Und das ist für mich so der nächste Aspekt dabei. dass es nicht nur darum geht, Worte des ewigen Lebens, die wir aufnehmen, das ewige Leben versuchen aufnehmen, indem wir glauben, sondern dass es Gott selbst ist. Gott selbst ist das Wort. Auch vier, fünf Verse vorher schreibt Johannes, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Also als ein Bild für Gott, der Fleisch geworden, also wie ein Mensch geworden ist, der sich so klein macht wie wir, der in Jesus Christus auf diese Welt kommt, damit Gott hier ist, damit Gott unter uns ist. Das sind Worte des ewigen Lebens. Das ist Gott selbst. Also diese Worte des ewigen Lebens ist das, wo Jesus den Weg schafft zu Gott, dass wir Anteil an Gott nehmen haben können. Also nicht nur mal mit Gott reden vielleicht, mal was hören, ein Wort, was uns gut tut, sondern wo Gott in uns reinkommt, wo wir in Gott reinkommen, wo wir einen Anteil von ihm erleben, wo wir, mir fehlen die Worte, um das zu erklären. Ich glaube, da will ich jetzt darauf hinaus, dass man das einfach probieren muss, dass man das erleben muss und dass man sich da einfach auf Gott verlassen kann, dass er uns begegnen will. Also Worte des ewigen Lebens sind Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, das will ich mal so sagen. Also das ist das, was uns auch tröstet. Das ist auch das, wo ich glaube, wo wir die Fragen alle beiseite legen können. Worte des ewigen Lebens, die beginnen jetzt schon hier, die fangen jetzt schon an. Das ist nicht was für irgendwann mal. Und Alex hat es am Freitag noch gesagt, ein Bibelvers aus Korinther, glaube ich. Es würde sonst alles gar keinen Sinn machen. Dann wäre es so wie, naja, eine Alternative gibt's nicht, aber wir machen es halt trotzdem, weil keine Ahnung warum. Das ist es nicht. Es macht Sinn. Ich will versuchen, also wir wollen jetzt gleich eine Anbetungszeit hier zusammen haben. Steve und ich versuchen, euch im Lobpreis irgendwie also anzuleihen, zu helfen. Wir wollen auch zusammen Abendmahl feiern, weil in diesem Part in Johannes ist es eben dieser fleischgewordene Jesus, den wir essen und trinken sollen, was uns ein Sinnbild dafür ist, was uns mit dem Abendmahl auch gestiftet ist, einfach wo Jesus sagt, erinnert euch daran, dass ich gekommen bin, damit ihr Gemeinschaft mit meinem Vater, damit ihr Gemeinschaft mit Gott haben könnt. Ja? Und das wollen wir gleich bewusst machen, weil ich auch gerade versucht habe, nach Worten zu suchen, wie ich das erklären kann, wie ich das nahebringen kann. Und ich kann das nicht. Und ich glaube, man kann es auch nicht erklären, sondern ich will euch Mut machen oder einzuladen, euch auf den Weg zu machen, wirklich mal die Augen zu schließen, versuchen, Gott zu begegnen. Ich habe das ja vorhin erwähnt, dass unsere Tochter vor einem 8 Monaten jetzt her gestorben ist und seit dieser Zeit ist für mich so eine, wie soll ich sagen, wie so eine Hemmschwelle, ich weiß noch nicht, ob es eine Hemmschwelle ist, dazugekommen, dass wenn ich im Lobpreis bin, wenn ich versuche, Gott zu begegnen mit Liedern, also in so einer Anbetungszeit, wenn ich mal versuche, Gott vorzustellen, wie ich ihm begegne, wie er auf einem Thron oder ich stelle mir eher so einen weicheren großen Sessel vor, ihm begegne, wie er mir einen Platz frei hält neben sich oder ich auf seinem Schoß sitzen kann, dann merke ich ganz schnell, dass mir dass ich nicht mehr sprechen oder nicht mehr singen kann oder Gitarre spielen kann, dann merke ich einfach, wie wohltuend das wird und wie ich anfangen muss zu weinen, weil mich das so berührt. Ja, weil Gott wie so ein großer, liebender Vater, der den Platz neben sich für mich frei hält, ja, wo alles gut ist, ohne dass das Leid weg ist, wo ich satt bin, obwohl ich nichts esse, wo ich keine Fragen mehr habe, obwohl mir keine Antwort gegeben wurde, oder wo alles irgendwie Sinn macht, wo so eine tiefe Wahrheit da ist, obwohl ich vielleicht noch gar nichts oder nicht viel verstanden habe. Und das ist vielleicht ein bisschen hohl, wie ich versuche, das zu sagen, aber, und es klingt vielleicht auch so wie nur ein Gefühl, aber es ist nicht nur ein Gefühl, sondern wenn wir uns darauf einlassen, Gott wirklich zu begegnen, dann ist etwas, wo es gut wird in unserem Herzen, in unserem Geist, auch wenn die Probleme nicht alle weg sind. Aber das ist das, was sich lohnt. Und ich möchte nirgendwo anders hinlaufen als in Jesu Arme oder in Gottes Arme, ja, der diese Begegnungsmöglichkeit für uns geschaffen hat. Ja, ich schütte mal den Wein ein und pack das Brot aus. Ich finde es total gut, wenn wir das einfach versuchen, oder ich lade euch dazu ein, einfach Gott zu begegnen. Stellt euch Gott als jemanden vor, der nur auf euch gewartet hat, und nutzt die Zeit, auch wenn ihr neben ihm auf dem Thron sitzt oder bei ihm auf dem Schoß sitzt, ihm das zu sagen, was euch total auf den Keks geht. Oder das, was ihr nicht versteht. Sagt ihm das auch. Und ich glaube, das ist da auch an der, und ich weiß, das ist auch da an der richtigen Adresse. Und ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn sicherlich Schmerz und Leid irgendwie noch da bleibt, das ist das Wohltuendste, was ich in so einer schwierigen Situation erlebt habe und das, was ich jedem weitergeben würde. Bei Gott ist es einfach richtig. Und es ist so tief und so wahr, wie ich das nirgendwo anders im Leben gefunden habe und auch gar nicht woanders suchen will, weil das ist eben wie eine Antwort auf 1000 Fragen, die ich habe, obwohl mir keiner eine Antwort gegeben hat, obwohl ich die nicht höre, sondern weil ich sie weiß. Und das ist durch die Nähe zu Gott einfach auch möglich. Da muss vielleicht gar nicht viel geredet werden. Aber ihr könnt das und Gott hört zu. Amen.